wie jene junge Frau, jenes Mädchen, jene Dame, die nach dem Festmahl und dem Tanz, nach dem Tanz im Park zur Feier der Sommersonnenwende mit einer Jasmindolde auf dem Hut in die Halle kam. Doch sie war noch geblendet vom Licht und der Wein hatte ihren Gang geschwächt. Jener Dame, jene Mädchen, das sich nicht zurechtfand, das gestürzt wäre, wenn nicht Franz eilends die Hand gereicht und sie aufgefangen hätte. Sie kicherte und wünschte, von Franz zum Lift geführt zu werden, dankte und Franz verneigte sich. Der Glanz des Sommers leuchtete in ihren Augen. Später, Tage, Wochen, Monate später war es, er kehrte zur Zimmerstunde von der Arbeit zurück und sie stand in seiner Kammer. Sie, das Fräulein, die Dame. Franz erschrak und hielt inne unter der Tür. Noch nie war jemand in seiner Kammer gewesen, noch nie. Sie stand am Fenster, drehte sich um und blickte ihn an. »Kann ich«, stotterte er, »kann ich etwas für Sie tun?« Das Fräulein gab keine Antwort, sondern blickte ihn nur an. Franz nippt nur noch am Suave, mehr braucht er nicht zu trinken, jetzt, wo die Erinnerung wieder geweckt ist, jetzt, wo er sie wieder am Fenster sieht. Jetzt, wo jener Moment, denn nur ein Moment war es, muss es gewesen sein, wenn jener Moment sich zu einem Bild verdichtet und stehen bleibt, in der Erinnerung stehen bleibt, in Franzens Leben stehen bleibt. Wenn der Rest verblasst, das Gefühl der Peinlichkeit. Franz war es peinlich, seine eigene Anwesenheit in seiner eigenen Kammer war ihm peinlich, da die Dame sie erfüllte, da ihr Blick sie durchdrang. Verblasst ihre Bemerkung, hier wohnst du also. Unbedeutend. Hier wohnte er und wohnte nicht, denn Franz wohnte nirgends. Franz brauchte nicht zu wohnen, er wusste nicht, was Wohnen heißt. Es beschäftigte ihn nicht, denn sein Leben beschäftigte ihn nicht. Er wohnte unten, wenn er arbeitete. Er wohnte im Speisesaal, im Rauchzimmer, im Entree, in der Rezeption, im Park. Doch Franz war jung und sah den Glanz in seiner Stube und roch den süßen Duft der jungen Frau. Er roch ihn noch lange nach jenem Moment, nach jener Begegnung, jenem Besuch, der für Franz gar keiner war, sondern nur die Anwesenheit der jungen Dame. Er nippt am Suave, langsam. Denn auch jene Zeit verstrich langsam, jene Zeit, in der er sie sah, die Dame im Kreise ihrer Familie, aus Italien oder Tirol, aus Italien und Tirol. Sie sprachen beides Italienisch-Deutsch, der Baron, la Baronessa, sie, die Geschwister. Aus beiden Ländern kamen sie, zogen sie wieder hin. Und wenn sie erschienen in der Stella Alpina, so besuchte sie ihn. Nun waren es Besuche, nicht nur unverhofftes Erscheinen. Die Dame besuchte ihn einfach so auf seiner Stube. Sie wollte nichts, keine Erfrischung, nichts. Immerhin nahm sie den Stuhl an, den er ihr anbot den einzigen Stuhl in seiner Kammer, und sie setzte sich darauf und blieb still. Auch Franz war still. Sie erwartete kein Wort, keine Unterhaltung, keinen Dienst, nichts. Unten war sie unruhig und laut und kicherte und stritt sich mit ihren Schwestern oder mit der Mutter. Unten stand sie vom Tisch auf, unvermittelt, unerwünscht, lief in den Park unter Tadel. Bei Franz saß sie heimlich und pflegte zu schweigen. Matilda, la Baronessina. Franz nickt ein, und jene Zeit bleibt still in seinem suave Traum unter den Kastanien. Jene Zeit und jenes Träumen, aus dem er geweckt wurde, ein Poltern, draußen ein Türschlagen, ein Rufen, versteck mich! Sie war es, Matilda. Sie war in seine Kammer gestürmt. Er hatte am offenen Fenster gesessen, eine Zigarette geraucht. Matilda, versteck mich! Wo, quälte er sich, wo soll ich sie verstecken? Hier, ich bleibe hier. Wie soll meine Familie, sagte sie. Und das reichte ihr selbst offenbar zur Erklärung. Irgendein Familienstreit, Vorwürfe. Franz brauchte keine Erklärung. Franz bot ihr mit einer Handbewegung die Kammer an, bot ihr an, was er zu bieten hatte. Und das war wenig. Das war nichts für eines Barons Tochter, für eine Tochter auf der Flucht von irgendetwas, was Franz nicht wissen konnte und ihn auch nichts anging. Sie blieb, schlief in seinem Bett, er auf dem Fußboden. Unten in der Halle Aufregung, Familienlärm, Suche, Erkundigungen an der Rezeption. Sie oben, Matilda, am Fenster, rauchte ab und zu eine Zigarette. Sie verbot ihm, etwas zu sagen, aß von dem, was er ihr herauftrug. Verschwand nach ein paar Tagen wieder hinunter, die Aufregung legte sich, die Familie reiste bald ab, wie immer. Franz blieb traurig. Franz bleibt traurig, denn der Suave erinnert an seine Trauer, an die Trauer, die der langsam schwindende Duft in seiner Stube zurückließ, damals. Der langsam schwindende Sommerduft. Die Wirtin erscheint und Franz döst. Sie erscheint wieder und Franz blickt auf, sieht die anderen Gäste weiter vorn. Die Wirtin begrüßt die Gäste, sie führt ein gepflegtes Haus. Franz nickt und ist zufrieden. Die Wirtin bleibt bei ihm stehen. Un aperitivo, Signore Francesco? Con piacere, cara, antwortet er. Und lacht. Sie kennt seine Träume, seine Liebe. Sie empfehlen? Die Wirtin kennt seine Liebe für Aperitifs. Campari all'arancia o con limone? Franz stockte in seinem Gang, als die Familie unvermittelt wieder erschien, mit Matilda. Stockte, als er ihrer ansichtig wurde, verbeugte sich und verschwand um die Ecke. Beim Nachtessen hatte er sich gefasst, servierte wie immer. Matilda zwinkerte neckisch, und er verbeugte sich nochmals und nochmals. Als sie das nächste Mal in seiner Stube erschien, wünschte sie zwei Campari. Campari Casanova, zwei, mit Erdbeeren und Limetten. Sie erwartete, dass er mittrank. Schweigend tranken sie. Franz trank. Er trank und seine Zunge schmeckte die Bitterkeit des Getränks. Und er atmete den süßen Duft der jungen Frau ein, der Dame, den Duft Mathildas. Unten war sie die Sorge der Familie, unwillig, unruhig, setzte sich in die Halle, setzte sich auf den Boden, setzte sich in den Park, auf die Tische, war umgezogen, tanzte, wenn nicht zu tanzen war. Bei Franz trank sie Campari, Martini, trank Amaretto, trank Porsche und Brancamenta. Und Franz ließ es geschehen. Holte ihr das Gewünschte, leistete Gesellschaft, schweigsame Gesellschaft. Die Wirtin erscheint mit der Karte in der Hand. Der Herr wünscht zu essen. Franz nickt. Gleich oder noch einen Aperitif? Die Speisen wählen sich besser bei einem Getränk. Alarancia, ein Gläschen, antwortete er. Irgendwann wünschte sie auszufahren, Mathilda, la Baronessina, mit Franz. Franz besaß kein Auto, lenkte keine Wagen. Es wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, herumzufahren. Die Welt beschäftigte ihn nicht. Ein Taxi hatte er zu bestellen. Sie stieg in den Fond mit Franz. Franz hatte frei und Franz fuhr mit und besichtigte die Welt, denn die Welt gehörte Mathilda. Franz besichtigte die engen Täler weiter und weiter und besichtigte mit Mathilda den italienischen See, spazierte mit ihr zur Grotte, besah sich den feuchten Travertin, die grotesken Skulpturen, den nacken, trunkenen Bacchus. Am See wurde gegessen. Mathilda wünschte Zuppa Pescatore, wünschte Scaloppine al Limone, molto Limone, wünschte Zabaione, molto Fresco, wünschte Eis zum Wein. Franz aß mit ihr und Mathilda war vergnügt. Und Franz war vergnügt. Seine Augen und sein Gaumen vergnügten sich. Mathilda war zufrieden. Franz bestellt sich Persico di Ramerino ai Ferri, piccolo, piccolo. Franz isst nicht mehr viel, braucht nicht viel, braucht nichts. Die Ausflüge wiederholten sich und Franz begleitete Mathilda, man spazierte und aß und trank. Carbonara alla zucchine, risotto con asparaga e gamberetti, coniglio al vino rosso, facottini di agnello con lattuga, peccati di gola, torta della strega. Den Fisch isst er mit einem Nuragus di Cagliari aus Sardinien, bestellt ein kleines Fläschchen. Er bittet die Wirtin, mit ihr anstoßen zu dürfen. Franz ist das erlaubt, ihm allein, denn er hat ihr den Knicks beigebracht. Die Ausflüge wurden rapportiert, die Begleitung des Kellners, dem Barone, der Baronessa. Aufregung, Lärm in der Halle. Franz wurde geholt und zur Rede gestellt vom Baron. Italiener und Österreicher, auf Italienisch und Österreichisch von seiner Gattin. Franz wusste nichts zu sagen, hatte nichts zu sagen, es gab nichts zu sagen. Und Franz wusste, dass die Entlassung drohte. Doch Mathilda schimpfte, schrie und tobte und drohte ihrerseits, drohte zurück, dem Chef des Hauses, tobte und drohte ihrem Vater, ihrer Mutter, schlug um sich, warf Stühle um und riss an ihren Kleidern. Franz beruhigte sie und sie begann zu weinen und warf sich ihm an die Brust und weinte, weinte an der Brust von Franz, der ihr über den Kopf strich, sanft. Es war peinlich, und Franz wusste, dass es peinlich war und dass sie ihn wegschicken würden. Niemand sprach mehr ein Wort, außer der Mutter, die von einer Pazza murmelte, einer Verrückten. Niemand sprach ein Wort, außer der Mutter, die sich schämte und mitweinte und Mathilda in die Arme nahm. Nichts geschah, die Szene wurde verschwiegen, vergessen, nie vergessen. Nichts geschah. Aber Mathilda besuchte Franz noch öfter, und sie tranken und fuhren aus, wenn er frei hatte. Am Donnerstag fuhren sie aus, sie fuhren aus, wenn er nicht frei hatte. Mathilda setzte es durch, setzte ihren Kopf durch beim Vater und der Direktion, und Franz durfte mitfahren. Musste mitfahren, durfte mitfahren. Es war kein Müssen und kein Dürfen. Viel Spott musste er dulden, Francesco, il cameriere baroncello baroncino della Stella Alpina con gli occhi neri, der kleine Kellnerbaron mit den schwarzen Augen. Denn Mathilda war eine Schönheit und hatte so schwarze Augen wie er. Alles war eifersüchtig auf ihn und alles war erleichtert, dass sie sich nicht verrückt aufführte, sondern brav mitfuhr mit dem Taxi, wenn Franz sie begleitete. Mathilda besuchte ihn ab und zu in seiner Kammer. Und Franz schlief nicht mehr auf dem Fußboden. Franz schlief im Bett, neben Mathilda, und tröstete sie, wenn sie weinte, und munterte sie auf. Und im Bett, in der Stille, im Dunkeln, da konnte Franz reden, wenn niemand ihn sprechen sah. Da erzählte Franz Geschichten, seine Geschichten zu alledem, was er gesehen hatte. Und Mathilda kicherte, wenn sie seine Geschichten hörte, denn sie waren kurz und einfach, wie Märchen. Denn Franz kannte die Welt nicht, kannte nur die Stelle Alpine und die Geschichten, die er sich dazu dachte. Und Mathilda drängte ihn zu neuen Geschichten und neuen Geschichten, bis sie einschliefen, bis sie miteinander einschliefen, eng verschlungen, mit einem letzten Lachen schliefen. Der Fisch ist verspeist, Piccolo, Piccolo, und Franz hat bereits Scaloppine bestellt, Schnitzel, al Tartufo mit Trüffel. die Spezialität des Kochs. Franz kennt ihn. Er wird vorbeischauen, wenn die Essenszeit zu Ende ist und die Küche aufgeräumt. Franz trinkt einen Nero d'Avola vom Sitz eines anderen Fürsten, wo die Trauben unweit von den Orangen gedeihen. Sedara dona fugata. Denn das war seine Aufgabe, Franzens Aufgabe, die Donna zu beruhigen, die Donna Fugata zu erheitern, der flüchtigen, flüchtenden, geflohenen Frau ein Glück zu sein. Er war ihr ein Glück, er heiterte sie. Doch selbst war er betrübt, wenn sie allzu lange verschwunden blieb. Er war einsam, erst seit jener Zeit, da er das nächtliche Lachen kannte, die Wärme und den hitzigen Kopf. Betrübt, weil er sich sorgte um ihre Schwäche, ihre dickköpfige, starrsinnige Schwäche, ihre Nerven, die schwachen Nerven Mathildas, die keinen Weg in ihr Leben fand und ein Kind blieb, genau wie Franz. Sedara dona fugata. Franz trinkt den vollen, herben, ländlichen, schweren Wein, den Wein aus dem Süden, weit aus dem Süden.